Vielen Dank. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob das geht, so wie wir uns das gedacht haben. Wenn wir jetzt die PowerPoint starten können, jawohl. Und falls noch dieser Bildschirm anzumachen ist, dass ich sehe, was da ist, das wäre für mich hilfreich. Sonst muss ich immer so schauen, wenn es denn klappt. Genau, großes Thema, Stressless God. Das ist ein echtes Ding, ich habe es schon euch erzählt, was ich mache und, wo mir das begegnet. Und eine Sache, die man wirklich unbedingt mit anschauen muss, was macht denn unsere Zeit aus, damit so viele Menschen sich gestresst fühlen und abgeschlappt fühlen? Und da gibt es meiner Ansicht nach Stress. Okay. Ja, jetzt hoffe ich, drei Herausforderungen. Die nehme ich mal ganz pauschal raus, ich erkläre sie ein klein wenig, aber das sind wirklich die drei Treiber, die unsere Zeit und jeden von uns ein Stück im Griff haben. Und das ist nochmal ganz wichtig, jeden von uns. Das ist wie eine Art, wir sind gemeinsam im Fluss unterwegs und das ist die Strömung, in der wir drinstecken. Und die kann schon richtig Gas geben und das schauen wir uns mal an. Was sind das? Genau, einmal ist es die Entgrenzung. Nächster Knopf, Beschleunigung und das dritte, die Orientierungslosigkeit. Es geht nicht ganz so hin. Also gehen wir nochmal zurück. Genau. Entgrenzung, Beschleunigung und Orientierungslosigkeit. Mit dem werde ich euch gleich noch einmal erklären, was ich damit meine oder was das so ein Phänomen ist, wo das auftritt. Und das nächste ist dann, es gab gerade eine ganz, oh Gott. Es gibt viele Dinge, die unangenehm sind, die gehören dazu. Genau. Es gibt gerade eine neue Umfrage, die rausgekommen ist, Jugend in Deutschland. Die wird, glaube ich, jetzt seit 3 oder 4 Jahren gemacht. Und da wird die Generation Z, also Jahrgang 96 bis 2010, da denke ich, da findet ihr euch irgendwo vermutlich wieder. Das sind Selbstaussagen. Und da wurde gefragt, welche Rolle spielen psychische Belastungen? Stress, was denkt ihr, wie viel von den Befragten geben an, dass Stress für sie eine echte Belastung ist? Wer hat da so eine Zahl im Kopf? Wer will da mal schätzen? Was denkt ihr, wie viel Prozent? 100 sind alle Prozent, 50? Ja, du. 46% muss man sich vorstellen, jeder Zweite, wenn jetzt hier gefragt worden wird, wäre annähernd jeder Zweite, würde sagen, Stress ist eine echte Belastung für mich. Das ist Wahnsinn. In der jungen Generation, die teilweise noch, ja, ich sag mal, in der Schule ist, noch nicht im Berufsleben drinsteht, aber drin vorbereitet ist, ist wirklich ein Massenphänomen geworden. Die nächste Größe, was Sie auch gesagt haben, ist Erschöpfung.
Hm? Das finde ich krass. Erschöpfung jetzt,
17? 36. Super, 35. Genau, der hat die PowerPoint schon eine Stunde vorher gekriegt. Nein, hat er nicht. 35% und der nächste nochmal Faktor ist Selbstzweifel, und das ist hochinteressant. Man denkt, der Stress und Erschöpfung, was hat das mit Selbstzweifel zu tun? Das ist genau, was wir heute nochmal anschauen. Das ist die tricky situation. Das macht es so verrückt, dass wenn du so richtig im Speed drin bist und Stress und Erschöpfung dich plagen, dann nagt der Selbstzweifel an dir, weil du dich immer umschaust und denkst, alle anderen haben das Problem nicht, nur ich. Und dann beginnt diese nagende Frage, wer bin ich eigentlich und ist es ausreichend? Und das ist auch eine enorm hohe Prozentzahl, nämlich 33%. Was meint Entgrenzung, dieses große Wort? Genau. Entgrenzung heißt, wir leben in einer Zeit, in der mehr oder minder alles möglich ist. Ihr habt unglaublich viele Freiheiten. Und es gibt nahezu keine Vorgaben mehr. Früher war das noch alles ein bisschen strenger an manchen Dingen, ganz früher noch ein Stück strenger. Und heute habt ihr die Chance, natürlich jeder von uns, dass er ein Leben hat, fast ohne Vorgaben. Die Rückseite dieser Entgrenzung ist, es liegt an dir. An dir, an dir, an dir, an dir ganz alleine, was du daraus machst. Und für viele ist diese Entgrenzung eine wirkliche, ja, eine Herausforderung bis zu einer Überforderung. Also meine Kinder, als die vorm Studium standen und Studienwahl war, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie viele Studiengänge das gibt. Ich sage, da gibt es, das sind, ich weiß nicht, Hunderte, und da soll jetzt ein junger Mensch sich da drin auskennen und sich entscheiden und. Und genau diese Entgrenzung, egal in welchem Lebensalter man ist, das ist etwas, was uns Menschen einerseits eine Chance gibt, aber uns permanent in die Überforderung führt. Das nächste ist die Beschleunigung. Wir sind ein Leben sozusagen auf der Überholspur. Noch nie in keiner Zeit der Menschheit waren die Innovationszyklen so kurz wie heute. Jeder von euch erlebt es ja selbst. Wer hat ein Handy, ein Smartphone, das älter ist als 4 Jahre? Na, doch. Genau. Wenn ihr jetzt Neues kauft, wird dieses neue Ding ist mindestens doppelt so schnell, hat doppelt so viel Speicher, hat was weiß ich alles, innerhalb von 4 Jahren. Also diese ganzen Zyklen, die werden immer kürzer. Oder, wenn ihr euch anschaut, früher, das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, früher ist man Bahn gefahren und hat ein Ticket gehabt und einen Fahrplan, und da konnte man schauen. Und man hat tatsächlich das Ticket am Bahnhof kaufen müssen, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das der Fall ist. Mittlerweile läuft nahezu alles übers Handy, alles über die App. Ich fahre relativ viel Bahn und werde immer wieder vor allem von älteren Damen angesprochen. Ich sehe irgendwie vertrauenswürdig aus für Frauen über 70. Die haben keine Chance, weil die kein Handy haben. Da kommt kein Zug, das gibt keine Anzeige, gar nichts. Das ist echt brutal. Also die stehen da dran und die sind sicherlich nicht dumm oder lebensunfähig, sondern die sind einfach in dieser Innovation nichts dabei. Und genau das ist diese Beschleunigung. Es geht rasend schnell, ein Leben auf der Überholspur. Und so empfinden wir das auch teilweise. Und die dritte Dimension ist das, was an der Stelle denn kommt, ist die Orientierungslosigkeit. Es gibt so ein Begriff, ne, von Freiheit. Da gibt es einen alten Philosophen, der war ein Franzose, Jacques Bourrida hieß der. Und dieser Jacques Bourrida, der hat ein Beispiel erzählt, welcher Freiheitsbegriff wir haben. Nämlich, sagte er, er verglich das mit einem Esel. Ne? Der bourridaische Esel, das ist so ein Begriff. Also der bourridaische Esel ist ein aufgeklärter, moderner Esel, nicht ein dummer Esel. So. Und der steht hier, also ich bin der Esel, und der hat 2 Heuhaufen, einen linken und einen rechten. Und jetzt weiß der Esel, wenn ich mich für den linken entscheide, entscheide ich mich gegen den rechten. Wenn ich mich für den rechten entscheide, entscheide ich mich gegen den linken. Was soll ich verdammt nochmal machen? Und was macht der bourridaische Esel? Und was machen wir ganz einfach? Er bleibt in der Mitte stehen und verhungert. Und das bringt es meiner Ansicht nach ziemlich gut auf den Punkt. Manchmal haben wir unsere ganze Freiheit nur noch eine Freiheit von, eine Möglichkeit für. Und wir beginnen zu spüren, dass das eigentlich nicht Leben mit sich bringt, sondern man verhungert in der Mitte. Jemand sagte mal diesen schönen Satz, er sagte, Freiheit heißt, in selbstgewählten Bindungen zu leben, also sich zu entscheiden. Nicht nur eine Freiheit von, sondern eine Freiheit für etwas zu haben. Und das ist gar nicht so einfach und so leicht zu machen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Was hat denn das mit meinem Glauben insgesamt zu tun? Was für eine Antwort kann man auf diese 3 Herausforderungen eigentlich oder muss man geben? Das Ding macht mich fertig. Die 3 sind's, genau. So, und die Antwort darauf, die schauen wir uns gleich an, sind Begrenzung und Entschleunigung. Das sind die 2 Begriffe. Also statt der Grenzenlosigkeit eine Grenze reinzuziehen. Puff. Statt der Beschleunigung ein Stück Gas rausnehmen. Heute haben wir im Lobpreis wunderbar gehört, die Jesaja 30 Stelle, dass aus der Stille, aus dem Entschleunigen heraus eine Kraft entstehen kann für jeden Einzelnen. Was heißt das? Genau, darüber steht, Jüngerschaft, finde deinen Lebensstil. Die Antwort ist tatsächlich, in die Nachfolge Jesu zu kommen. Finde deinen Lebensstil. Den schauen wir uns jetzt mal an. Was könnte das bedeuten? Hier beginnt nämlich das eigentliche Abenteuer. Und Jesus gibt uns da etwas mit auf den Weg, eine Stelle, die ihr alle kennt, die an dem Punkt ganz interessant ist, nämlich in Matthäus 11, wo er sagt, kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also ich will, dass es euch gut geht. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch, das war genau das, was man früher, wo man einen Ochse eingespannt hat auf dem Feld und es lag sozusagen drauf. Und dieses Joch, sagt Jesus, das nehme ich dir ab, dein Joch. Lern von mir und lern unter meinem Joch zu leben. Das ist sanftmütig und gut. Das tut dir gut. Das ist eine wunderbare Definition von Jüngerschaft. Also sozusagen zu leben, wie Jesus gelebt hat, um dem zu begegnen. Und da gibt es noch eine zweite Stelle, die ich euch anschauen will, die im 1. Timotheusbrief steht. Timotheus war sozusagen der Jünger, ein Nachfolger von Paulus. Und Paulus gibt so Anweisungen an Timotheus. Also das ist so, heute würde man sagen, ein Generationstransfer. Ne? Er gibt weiter. Und er sagt ganz genau zu diesem Timotheus, und in der Übersetzung heißt er, übe das sorgfältig aus, was ich dir gesagt habe, und lebe ganz in den Dingen, damit deine positive Entwicklung für alle sichtbar wird. Achte auf dich selbst und auf die Lehre, bleib in diesen Dingen, denn wenn du das tust, wirst du dich selber retten und auch die, die dazuhören. Was also die Aussage des Paulus an Timotheus ist, it's up to you. Es ist deine Selbstverantwortung, deine Verantwortung für dich selber. Und übe das ein. Also hör es nicht nur, sondern übe es ein, mach es. Und sei dir bewusst, du musst es immer und immer und immer wieder tun, dass es eine gute Gewohnheit für dich wird. Also übe dich in diesem Lebensstil ein. Die Antwort ist also, ich muss es tatsächlich selber angehen. Begegne der Beschleunigung mit Unterbrechungen. Was meine ich damit? In 1. Mose 1, ganz am Anfang, gibt uns Gott etwas vor. Nämlich, er schuf die Welt in 7 Tagen, heißt es dort. Und nach jedem Tag endet es so, Gott sah, dass es gut war und sagte, jetzt darf es Abend werden. Meine Einladung und meine Herausforderung an euch ist, beende eine Sache. Mach am Abend einfach mal Schluss, schau drauf, dank Gott, dass du das gemacht hast und dann geh in das hinein, was dich entspannt, was du loslässt. Es darf Abend werden. Es ist nicht eine rundum Rush Hour, sondern klinke dich ganz bewusst aus und lass es Abend werden. Jeden Tag neu. Es ist irgendwann, früher in der alten Kirche sagte man, beende dein Tagewerk. Irgendwann ist es gut. Wenn man am Nachmittag und Abend erst anfängt, ist es ein bisschen später, klar. Aber das hat nichts mit der Uhrzeit primär zu tun, sondern mit der inneren Haltung. Es darf Abend werden. Wir dürfen was beenden. Das Zweite, er ruhte am 7. Tag, wissen wir alle, die sogenannte Sonntagsruhe oder die Sabbatruhe. Da kann man sagen, die einen brauchen es, die anderen brauchen es nicht und so weiter. Aber es scheint, als ob Gott uns etwas mitgegeben hat. Ein Strukturprinzip. 6 Tage und am 7. lasst ihr es gut gehen mit mir. Mir gelingt es nicht immer. Ich sage es ganz ehrlich. Aber ich spüre auch, wenn ich den Sonntag oder den Sabbat nicht ehre, es rächt sich. nicht gleich danach, aber for the long run, es wird weniger. Also nehmt euch tatsächlich diese Zeit. Und ich weiß, wie das ist, wenn die To-Do-Liste ewig lang wird und ständig anklopft und reindrückt und, da zu glauben, so wie wir es heute im Lobpreis auch hatten, Gott meint's gut mit mir. Ich gehe nicht unter, sondern diese Ruhe ist genau das, was, wo Gott mir Kraft schenken will. Und diese Ruhe, die kann unterschiedlich aussehen. Einfach etwas mit Freunden zu tun, mit der Familie, dir etwas Gutes tun, dass es dir gut geht. Dann, ich habe es gesagt, vorher bin ich ja gefragt worden, was ist es? Und ich sage, ohne stille Zeit keine Chance. Ohne die Strukturierung des Tages keine Chance. Ich arbeite mit sehr, sehr viel, vorwiegend mit Nichtchristen zusammen. Und denen empfehle ich auch stille Zeit. Nicht unbedingt als Gebetszeit, aber als eine Zeit, die dir am Morgen oder am Abend, morgen ist vielleicht ein bisschen besser, aber wenn es da nicht geht, es gibt so Menschen, die, bei denen ist morgens die stille Zeit extrem still. Das ist klar, also da müsst ihr so ein bisschen drauf schauen, was ist, aber dass diese Strukturierung, ich beginne mit ihm, und das ist nicht etwa, weil ich Gott befriedigen muss an der Stelle, nee, es geht auch wirklich um mich, dass ich aus dieser Beziehung Kraft schöpfe und nicht einfach so in den Tag reinschlitter. Weiter geht's. Also stille Zeit, dann prüfe, was dich knechtet. Was sind die inneren Treiber? Die können vielfältig sein. Ich nenne mal so zwei, drei, die man so alle kennt, diese inneren Treiber. Einer ist Perfektionismus. Die Stimme des Perfektionismus sagt immer, es ist nie gut genug. It's never enough. Und du bist immer dahinterher, um es noch besser zu machen. Oder so eine Stimme ist, vergleich dich möglichst mit vielen anderen. Und wenn man sich denn vergleicht, ne, da vergleicht man sich sozusagen, ich möchte so gut Gitarre spielen können wie der Benne. Ne? Punkt. Also vergleiche mich in Bezug auf Gitarrespiel mit ihm. Habe gar keine Chance. Ne? Ist klar. Dann möchte ich so gut singen können. Geht auch nicht. Also wir vergleichen uns ja immer sozusagen mit dem Ding und ziehen immer die schwächeren Dinge. Und das knechtet uns. Es können uns aber auch andere Dinge knechten. Es können uns zum Beispiel mein Handy knechten, mein Smartphone, weil ich fast neurotisch drauf schaue. Ich stelle bei mir fest, muss ich wirklich sagen, wenn ich in Bus oder in Zug einsteige oder auf den Zug warte, ich schaff's nicht länger als 2 Minuten, nicht da drauf zu schauen. Das ist verrückt. Also, als mir das mal bewusst geworden ist, das ist Rubrik peinlich. Es ist Rubrik peinlich. Das ist quasi immer irgendwie abgelenkt. Und da merkte ich schon, da knechtet mich etwas. Also, es ist auch manchmal ein bewusster Verzicht. Das andere, nochmal prüfe, was dir gut tut. Wenn wir jetzt hier reden, kann ich ja nicht sagen, aber wenn ich mit Leuten arbeite, im Coaching und so weiter, da stelle ich immer diese Frage, was tut ihnen gut? Was tut dir gut? Wo erholst du dich? Durch was entspannst du dich? Wo kommt Freude in deinem Leben auf, wenn du das machst? Die Dinge musst du unbedingt entdecken und die musst du entgegenhalten. Und das Letzte ist, bleib bei dir. Du bist geliebt und du bist auch am Ende getragen von Jesus. Also bleib bei dir, werde nicht wie der oder jener und so weiter. Es gibt eine nette Geschichte in einem Buch, wo Henry Nouwen, kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, ist einer der ganz großen geistlichen Lehrer des 20. Jahrhunderts zurückliegenden Dings. Dort heißt es, der Henry Nouwen hat ein Problem gehabt. Musste irgendetwas entscheiden und hat Mutter Teresa von Kalkutta um Rat gefragt. Da will man natürlich Mäuschen sein und will denken, was sagt die Mutter Teresa zu so einem spirituellen Giganten? Er hat sie wirklich demütig um Rat gefragt und das hat Mutter Teresa ihm gesagt. Also wenn du 1 Stunde am Tag damit verbringst, den Herrn anzubeten, und nie etwas tust, wovon du weißt, dass es falsch ist, dann wird es dir gut gehen. Ist das nicht eine geile Antwort? Also, sie ist so klar und am Ende so einfach. Diese heilige Frau bringt es auf den Punkt. Also, wenn du eine Stunde am Tag damit verbringst, den Herrn anzubeten, wir würden sagen, stille Zeit, und nie etwas tust, von dem du weißt, dass es falsch ist, dann wird es dir gut gehen. Also von dem du weißt, dass es falsch ist. Wir machen ja viele Dinge, das wissen wir gar nicht ganz genau. Aber so, wo du richtig weißt, das ist falsch, ne? Da lass die Finger weg und dann geht es dir gut. Wenn man zusammenfasst, glaube ich, und das meine ich tatsächlich ganz ernst, seid achtsam und seid wachsam mit euch selbst. Nehmt wahr, dass wir in einer Zeit leben, die wirklich auf der Überholspur ist, die wirklich beschleunigt wie verrückt, die entgrenzt und in der Orientierungslosigkeit reist. Und dem muss man einen Lebensstil, nicht eine Technik, dem muss man einen Lebensstil entgegenhalten. Und dieser Lebensstil ist nicht etwas, wo wir jetzt Gott gefällig sein müssen im Sinne, ich muss jeden Tag mit ihm beten, sonst ist er richtig sauer mit mir. Ich glaube, das ist die falsche Haltung, sondern es ist tatsächlich dieses Angebot, sein Joch zu tragen, von ihm zu lernen und das ein Stück weit dagegen zu stellen, also in diese Schule der Jüngerschaft zu gehen. Die weniger glücklich machende Teil dieser Botschaft ist, es braucht Übung. Es braucht Übung. Wir müssen es tun, wir müssen es einüben, wir müssen es zur Gewohnheit werden lassen. Aber alle, wirklich alle, die das für sich entdeckt haben, würden sagen, again, 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 weiter, weiter, weiter und nochmal. Die Frucht, die Belohnung, die man das selber spürt, ist so viel größer als der Aufwand, den man da betreibt. Aber es kann niemand anders für euch machen als du selbst. Dies lass deine Sorge sein, sagt Paulus zu Timotheus, oder übe dich ein in der Übersetzung. Soweit Anwendungszeit. Ich bin genau aufgeklärt worden, wie das ist und wie das bei euch abläuft. Überlegt dir jeder erstmal für sich selber, was hat mich angesprochen, wo bin ich herausgefordert, challenged und was würde ich denn und will ich denn angehen? Einfach mal, dass ihr da seid. Und ihr könnt euch dann überlegen, in der Stille, falls ihr noch Rückfragen an mich habt, die könnt ihr dann gleich, plenar können wir das ganz kurz machen, oder ich bin nachher auch noch da, wo das auch möglich ist. Dafür würde ich jetzt sagen, 5 Minuten Stille, wo jeder mal für sich das nochmal durchgehen kann und sich diese Fragen überlegt. Und denkt dran, die dritte, was will ich angehen, ist fast die wichtigste. Am Ende der Anwendungszeit rufe ich euch nochmal diesen Vers aus Jesaja 30, 15 in Erinnerung, den Benne gebetet hatte während Lobpreis. Denn so spricht der Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet, im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Frage noch, bevor wir dann in die Kleingruppenarbeit gehen, gibt es noch Fragen an mich, die ihr denkt, die muss ich im Plenum stellen, weil das hat er echt verpennt, der Refle. Das muss er noch sagen. Gibt es da noch irgendwas, wo ihr sagt, nachfragen oder ergänzen? Oder ansonsten, wie gesagt, bin ich auch nachher noch da. Das ist kein Thema.
Ich habe noch eine Frage zu der stillen Zeit. So wie du es, ich übertreibe jetzt, aber so wie du es formuliert hast, geht es ja schon sehr stark in die Richtung von, ich komme zu Gott und tanke auf. Also sehr auf mich fokussiert, auch gewisserweise egoistisch. Wie denkst du darüber nach? Inwiefern sind diese Gedanken legitim oder geht es nicht vielmehr darum, in die Beziehung zu, also in die Anbetung mit ihm treten zu wollen? Und natürlich ist es dann ein schöner Side-Effekt, sage ich jetzt mal, dass man dann auftankt und gestärkt in den Tag geht. Oder ist es wirklich für dich deine, ja, wie stark darf das die Motivation für die stille Zeit sein? Vielleicht ist das die Frage.
Im Prinzip hast du es schon meiner Ansicht nach selber beantwortet. Es geht darum, Kraft aus dieser Beziehung zu schöpfen. Und eine Beziehung ist niemals eine Einbahnstraße. Das bedeutet, natürlich gehört dort in der Ausgestaltung der stillen Zeit die Ehre auch Gott. Aber Gott ist so groß, so ist meine Erfahrung, dass er sozusagen auch diesen Side-Effekt, wie du ihn genannt hast, dass er den tatsächlich schenkt. Und es ist vielleicht nicht die heiligste und reinste Motivation, aber es darf schon auch diese Motivation sein. Dieses Zitat von Mutter Teresa hat mich an der Stelle tatsächlich nochmal bestärkt, wo sie wirklich gesagt hat, ja, wenn du das, nimm dir diese Zeit und du wirst ein Beschenkter sein. Man müsste jetzt sicherlich mal in einer anderen Session machen, was heißt eigentlich stille Zeit, was heißt es dann mit Gott in wirklich täglich in Verbindung zu treten. Da gibt's, die hat auch viele Gesichter, wir unterhalten uns ja hin und wieder auch darüber. Aber so würde ich das sehen, ja.